Deutschlandfunk, Andruck.
Die politische Literatur am Montagabend. Im Studio begrüßt sie Katrin Stürvesand. Langzeitarbeitslose stehen nicht gut da in unserer Leistungsgesellschaft. Die Journalistin Anna Meyer hält uns den Spiegel vor in ihrem Buch Die Elenden, das frisch auf dem Markt ist. Wir stellen es vor. Danach verrät uns die französische Psychotherapeutin Anne-France Irigoyen, wie wir toxische Narzissten erkennen und mit ihnen umgehen sollten. Und apropos Narzissten, die Geheimnisse um Donald Trumps Finanzen beschäftigen den New York Times-Reporter David Enrich schon lange. Sein Buch zum Thema ist gerade auf Deutsch erschienen und natürlich gleich bei Andruck. Außerdem geht es heute um einen Bestseller aus Argentinien, der gewaltsamen jüngeren Geschichte des Landes auf die Spur geht. Arbeitslos zu werden, das ist für die meisten Erwerbstätigen eine erschreckende Vorstellung. Identifiziert man sich doch meist mit dem, was man tut. Arbeitslos zu bleiben, das ist die noch schlimmere Vorstellung. Und dieser Zustand ist für viele Realität. Die Langzeitarbeitslosen, die Arbeitslosengeld II bzw. Hartz-IV-Empfänger, sie haben keinen guten Stand in dieser Gesellschaft. Ihre Kinder ebenso wenig. Die Journalistin Anna Meyer hat ein Buch über sich und ihre langzeitarbeitslosen Eltern geschrieben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es aber vielmehr um diejenigen, die auf Arbeitslose herabblicken. Das Buch heißt Die Elenden und Timo Stuckenberg hat es für uns gelesen.
Wer den Fernseher einschaltet oder eine Boulevardzeitung aufschlägt, bekommt es immer wieder präsentiert. Das Bild von arbeitslosen Menschen, die vermeintlich dumm, faul, arbeitsscheu, kurzum selbst schuld an ihrer Situation sind. Anna Meyers Buch Die Elenden dreht die Blickrichtung um und schaut auf diejenigen, die voller Gruseln, Abschätzigkeit oder Mitleid auf arbeitslose Menschen gucken.
Arbeitslosigkeit ist dazu gedacht, Leben zu erschweren und zu zerstören. Sie würde sonst nicht ihre Funktion erfüllen, die darin besteht, Menschen zum Arbeiten zu bringen. Wahrscheinlich bin ich also nicht allein mit meiner Grundangst vor dem Leben. Wir alle tragen sie in uns. Die Angst vor dem Abstieg, vor dem Scheitern, vor dem Nicht-Wieder-Aufstehen. Ich glaube, die meisten Menschen verdrängen diese Angst nur mehr oder weniger erfolgreich, indem sie sich einreden, sie hätten mit denen da unten, mit den Gescheiterten, mit dem Abschaum nichts zu tun. Ich kann das nicht.
Ich, das ist die Autorin Anna Meyer, Jahrgang 1993, aufgewachsen als Kind langzeitarbeitsloser Eltern im Ruhrgebiet. Sie war 11 Jahre alt, als Hartz IV für sie, ihre Eltern und ganz Deutschland das Synonym für Arbeitslosigkeit wurde. Heute, durch die Corona-Pandemie und die drohende Rezession, dürfte das Thema Arbeitslosigkeit und die Angst davor wieder so aktuell werden wie lange nicht mehr.
Ja, es ist zynisch zu sagen gut, aber es ist für die Situation der Arbeitslosen gut, wenn man sieht, dass jeder wegen der wirtschaftlichen Lage theoretisch arbeitslos werden kann. Und dass es nichts ist, wo man selber dran Schuld hat oder wo man den falschen Job gewählt hat oder zu wenig gelernt. Weil diejenigen, die gerade arbeitslos werden, sind Mitte 20 und gut ausgebildet.
In ihrem Buch leitet Meyer her, warum wir uns vor Arbeitslosigkeit fürchten und wie diese Furcht unser kapitalistisches System am Laufen hält. Dieses Narrativ ist natürlich nicht neu, wie die Verweise auf Karl Marx und Pierre Bourdieu, Georg Büchner und Virginia Woolf, auf Fangesänge aus der BVB-Kurve und die Sängerin Rihanna zeigen. Meyer schafft es jedoch, die Kritik an unserem Verhältnis zu Arbeit und Arbeitslosigkeit mit der Perspektive einer Generation zu verknüpfen, die mit Hartz IV aufgewachsen ist. Zum Beispiel, als das Jobcenter sie mit 16 Jahren zu einem ersten Beratungsgespräch lud, mit der Drohung, ihre Bezüge zu kürzen, wenn sie nicht erscheine.
Ich habe meine Eltern angeschrien, als der Brief kam, ihr seid arbeitslos, nicht ich. Dabei konnten sie ja nichts dafür, dass das Jobcenter schon Jugendliche in Schubladen steckt. dass man ihnen noch vor dem 18. Geburtstag das Gefühl gibt, dass niemand von ihnen etwas erwartet, außer Unselbstständigkeit und Versagen.
Hatte sie die Arbeitslosigkeit ihrer Eltern mit allen Begleiterscheinungen als Kind noch hingenommen, habe sich das mit der Pubertät geändert, sagt Maya heute.
Dann ist es in Wut übergegangen und was jetzt bei dem Buch aber dazu gekommen ist, ist, dass ich diese Wut erklären konnte und dass ich plötzlich auch verstanden habe, dass ich nie gemeint bin. Also, dass ich zwar ein Produkt dieser politischen Prozesse bin, aber kein Ziel. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich davon frei macht, Opfer zu sein.
Dieses Erklären gelingt besonders gut in dem Kapitel über die Entstehung der Hartz-IV-Gesetze. Darin zeichnet Maya akribisch nach, wie das Narrativ vom Sozialschmarotzer und die Forderungen nach Kürzungen und Sanktionen für Hartz-IV-EmpfängerInnen ineinandergreifen. Sie zeigt aber auch, wie derartige Forderungen von einem neoliberalen Zeitgeist in weiten Teilen der Gesellschaft mitgetragen wurden. Im anschließenden Kapitel geht die Autorin darauf ein, was sich heute ändern müsste. Es dürfte für all jene, die sich nicht bereits mit linker Arbeitsmarktpolitik befasst haben, ein Parforce-Ritt durch Ideen und Konzepte, Maßnahmen und Initiativen sein. Doch seine Kraft entfaltet das Buch ohnehin an anderer Stelle. Nämlich dort, wo Maya unseren Blick auf und unser Reden über Arbeitslose seziert. Und allen, die in ihrer eigenen Biografie eine Aufstiegsgeschichte lesen wollen, eine Absage erteilt. Zwar ist Maya heute Redakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, aber
jedes Mal, wenn es um Arbeitslosigkeit geht, fühle ich mich natürlich angesprochen, obwohl es nicht mehr um mich geht. Und ich glaube, aus einer benannten Gruppe zu kommen, ist was, was einen nachhaltig prägt. Und da kommt man auch nicht raus, aufgestiegen. Da glaube ich nicht dran.
Maya kennt beide Welten, die der Arbeitenden und die der Arbeitslosen. Sie hat aus dieser Erfahrung heraus ein wichtiges Buch geschrieben. Dabei dürften sich einige LeserInnen, den Autor dieser Rezension eingeschlossen, in ihrer Sicht auf die Elenden ertappt fühlen.
Timo Stuckenberg war das über die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet, von Anna Meyer. Es ist heute im Hansa Verlag erschienen. Die 207 Seiten kosten 20 Euro. Ein längeres Gespräch mit der Autorin finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Marie-France Irigoyen ist Psychoanalytikerin, Familientherapeutin und Buchautorin. Einer ihrer Schwerpunkte ist seelische Gewalt im Alltag. Verursacher dieser Gewalt sind nicht selten Narzissten. Und Narzissten, so meint die französische Autorin, hätten es heute leichter denn je, ihre Neigungen und Störungen auszuleben. Auf Kosten anderer. Sie hat ein Buch über dieses Phänomen geschrieben, »Die toxische Macht der Narzissten und wie wir uns dagegen wehren«, lautet der Titel. Gelesen hat es meine Kollegin Christiane Florin. Frau Florin, wenn wir in einer Sendung über politische Literatur ein Buch über Narzissten vorstellen, dann ist die erste Assoziation wahrscheinlich Donald Trump. Und siehe da, das erste Kapitel ist ihm gewidmet. Welche Ferndiagnose stellt Irigoyen?
Ja, dass das Buch mit Donald Trump beginnt, ist meiner Ansicht nach Stärke und Schwäche zugleich. Wir haben diese Assoziation und insofern ist es schon ganz gut, dass hier eine Frage beantwortet wird, die viele stellen, gerade jetzt im Wahlkampf. Wie kann es sein, dass ein Mensch mit solchen Verhaltensauffälligkeiten Präsident wird? Und zwar eben nicht durch einen Putsch, sondern durch eine demokratische Wahl. Die Schwäche ist, das Wort haben Sie genannt, Ferndiagnose. Das macht man eigentlich nicht. Es gibt eine eiserne Regel, die Goldwater-Regel, die besagt, keine Diagnose, ohne jemanden persönlich gesehen zu haben und untersucht zu haben. Und das gilt natürlich auch für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Trotzdem gibt es ja renommierte Psychotherapeuten, Psychiater, die Trump per Ferndiagnose untersucht haben, das Ergebnis eben in Zeitungen aufgeschrieben haben. Und darauf beruft sich dieses Buch. dass das dann eben auch okay ist, obwohl es eigentlich nach den Regeln des Standes, nach der Berufsethik nicht in Ordnung ist. Ja, was sind die Punkte bei Donald Trump? Was ist die Diagnose, der Ferndiagnose? Also das ist Narzissmus in einem ja fortgeschrittenen und krankhaften Stadium. An 9 Punkten wird das festgemacht. Ich kann die wichtigsten vielleicht aufzählen. Das ist das grandiose Gefühl der eigenen Überlegenheit. Das sind grenzenlose Erfolgsfantasien. Es reicht eigentlich nie. Also man ist mächtigster Mann der Welt, aber es reicht eben trotzdem nicht. Das ist die Tatsache, dass man sich umgibt mit Personen, die nicht ganz so grandios sind wie man selbst, aber eben auch grandios. Also keine Menschen, die irgendwie normal, mittelmäßig oder Durchschnitt sind, sondern grandios. Aber der eigentlich angemessene Vergleich ist eigentlich gar nicht mehr jemand auf Erden, sondern Gott. Ne? Trump vergleicht sich ja gerne mit Gott und gewinnt eigentlich diesen Vergleich auch noch. Es gibt ein grenzenloses Bedürfnis nach Bewunderung, nach Anerkennung. Kritik wird überhaupt nicht ernst genommen, wahrgenommen vielleicht schon, aber eben nicht ernst genommen. Kritiker sind Feinde. Und ganz wichtig ist auch noch, dass Beziehungen nur nach Kosten-Nutzen-Erwägung eingegangen werden.
Da würde ich gerne noch mal in die Tiefe gehen. Zunächst muss ja heute eigentlich jeder und jede eine Portion Narzissmus mitbringen, um in der Arbeitswelt zu bestehen. Für die Politik gilt das erst recht. Und Iri Goyen unterscheidet ja auch in ihrem Buch zwischen gesundem und krankhaftem Narzissmus. Wo verläuft da für sie die Grenze?
So ganz eindeutig ist die Grenze nicht zu ziehen. Iri Goyen macht ja zunächst mal darauf aufmerksam, dass narzisstisch inflationär verwendet wird. Auch von uns Journalistinnen und Journalisten. Narzissmus ist aber nicht dasselbe wie Eitelkeit, wie ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Auch nicht dasselbe wie Selbstbezogenheit oder Arroganz. Der erste, der es in der Psychotherapie überhaupt mal definiert hat, ist klar Sigmund Freud. Und er hat es als Phase beschrieben. Also der gesunde Narzissmus ist eine Phase im Leben, die aber ein Mensch im Zuge der Reifung des Erwachsenwerdens überwindet. Also man relativiert sich einfach selbst durch Erfahrungen. Man spiegelt sich eben wirklich auch in anderen und man spiegelt sich eben nicht nur in seinem eigenen Spiegelbild. Und das von Freud wurde ja schon nuanciert, relativiert, dem wurde widersprochen. Und in diesem Buch wird eben sehr gut die Geschichte der Fachdiskussion erzählt, sehr verständlich, sodass man also merkt, es ist gar nicht so leicht, gesunden Narzissmus von dem Krankheitsbild zu unterscheiden. Und als Krankheitsbild, also als anerkannte Krankheit, gibt es das auch erst seit 1980. Was man aber doch sagen kann, ist, dass den Narzissten dieses Grenzenlose ausmacht. Also dieses, es ist nie genug. Und der Blick auf die anderen, das sind eigentlich Feinde. Also andere werden nur als Publikum begriffen. Die sind eigentlich nur dazu da, um Anerkennung zu generieren. Was eine Schlüsselfrage ist in der aktuellen Diskussion und auch in diesem Buch, ist, leiden Narzissten, also krankhafte Narzissten, leiden die eigentlich daran? Der Wunsch nach Heilung würde ja bedeuten, dass ich mich auch in die Hand eines anderen begebe, dem ich zutraue, mich zu heilen. Und das ist für Narzissten ein nahezu unmöglicher Schritt, weil das von anderen irgendetwas Gutes zu erwarten ist, etwas, was etwas anderes ist als bloß Anerkennung und Applaus, ist für Narzissten schwer vorstellbar. Und eine andere Diskussion ist eben noch, die hängt aber damit zusammen. Sind Narzissten besonders fragil? Also haben die eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl? Verachten die sich sogar selbst? Oder ist es tatsächlich so, wie es im Volksmund dann gerne übersetzt wird, die Selbstliebe? Und das ist eine Debatte unter Fachleuten, die gar nicht so leicht zu entscheiden ist.
Nun leben wir in einer Zeit, in der Individualismus und Selbstdarstellung sehr ausgeprägt sind. Sind das auch Gründe dafür, warum Narzissten es dieser Tage leichter zu haben, wie es die Autorin schreibt?
Das ist die Grundidee des Buches. Es geht bei Narzissmus nicht allein um eine individuelle Diagnose, also wie erkenne ich, ob jemand Narzisst, Narzisstin, auch interessant, muss man eigentlich auch gendern, Narzisst oder Narzisstin ist, sondern welches sind die systemischen Bedingungen, die dafür sorgen, dass narzisstische Persönlichkeiten und zwar auch krankhaft narzisstische Persönlichkeiten nicht als krankhaft erkannt werden, sondern im Gegenteil, dass die es sehr weit schaffen können, dass die sich sehr geschmeidig in dieser Gesellschaft bewegen können. Und da nennt sie eine Vielzahl von Faktoren. Die zweite Hälfte des Buches ist eigentlich eine Gesellschaftsanalyse, eine Kapitalismusanalyse, eine Analyse unserer Arbeitswelt, unserer Medienwelt. Und da kommen natürlich die üblichen Verdächtigen. Ja, die Digitalisierung, die Handys, der Kapitalismus, der Leistungsdruck, den wir erleben. Also da wird es etwas diffus.
Warum sind denn Narzissten in der Regel auch erfolgreich? Warum erleben wir die oft an der Spitze? Liegt es an der Eitelkeit, dass sie mehr Einsatz zeigen, mehr opfern als andere? Oder übergehen sie einfach andere, weil sie empathieloser sind?
Ja, es gibt da nicht die eine Antwort. Es ist eigentlich kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Dingen. Ja, Narzissten bringen in dem Sinne Opfer, als sie einfach nie aufhören, nie zufrieden sind und sagen, ich möchte immer mehr, immer weiter, ich möchte immer mehr Anerkennung. Sie sind aber oft nicht besonders fleißig, sondern Fleiß gilt eher als Schwäche. Sie geben sich mehr die Aura des Begabten, des Genies. Ne? Donald Trump sagt ja auch von sich selber, ich bin ein Genie. Zeigen, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, zeigen zumindest nach außen keinerlei Scham. Andererseits muss man sagen, es stimmt oft, dass Narzissten erfolgreich sind oder es stimmt, dass Narzissten oft erfolgreich sind, aber es stimmt nicht immer. Gerade im Bereich der Wirtschaft zeigt die Autorin, dass Narzissten, weil sie auf niemanden hören, keine Kritik annehmen, gehen Narzissten auch oft überhöhte Risiken ein und können auch verlieren, können dann aber nicht die Verantwortung dafür übernehmen.
Wie wir uns dagegen wehren, ist Teil des Buchtitels. Wie tun wir das?
Zunächst mal, indem wir unter die Wasseroberfläche schauen. Das ist ja das Anliegen dieses Buches, Bewusstseinsbildung. Also wie lerne ich Narzissten, Narzisstinnen zu erkennen, auch den Narzissmus in einem selber erkennen und wie lerne ich ein Gespür dafür zu entwickeln, wann die Grenze überschritten ist. Ich habe vorhin gesagt, das ist gar nicht so leicht, aber sie hat in dem Buch viele Beispiele, längst nicht nur von Prominenten, die einem dabei helfen, ein gesundes Selbstbewusstsein von Größenwahn zu unterscheiden. Also Bewusstseinsbildung ist ganz wichtig, kritisch auf die Verhältnisse schauen. Aber das Kapitel, wie wir das überwinden oder was wir dagegen tun können, ist von der Seitenzahl her das dünnste und vom Pathos her eigentlich am dicksten aufgetragen. Also am Ende kommt ja der Appell an den Bewusstseinswandel und dann auch der, wie ich finde, etwas kühne Satz, dass die Jugendlichen ganz anders sind, dass also die Jugendlichen schon nicht mehr auf die Narzissten so reinfallen. Da würde ich einfach mal fragen, wo bleibt da jetzt die Empirie? Aber es endet weniger wissenschaftlich, es endet hoffnungsvoll, um nicht zu sagen mit einer Utopie.
Vielen Dank. Christiane Florin war das über die toxische Macht der Narzissten und wie wir uns dagegen wehren von Marie-France Irigoyen. Erschienen im CH Beck Verlag, übersetzt von Thomas Schulz, 253 Seiten, 16,95 Euro. Die Geheimnisse um Donald Trumps Finanzen, sie nähren Spekulationen, wonach der derzeitige US-Präsident Schweigegelder gezahlt haben könnte und damit gegen die Gesetze zu Wahlkampffinanzen verstoßen hätte. Es geht aber auch um Betrugsverdacht im Zusammenhang mit seinen Immobilien und immer wieder um die Frage, ob russische Oligarchen in Trumps Geschäfte investiert und sich damit später Einfluss auf den Präsidentschaftswahlkampf erkauft hätten. Und mittendrin in all diesen Spekulationen steht immer wieder die Deutsche Bank, Trumps treue Hausbank, die ihm Kredite gewährte, als dies niemand sonst mehr tat. Wie die New York Times berichtet, hat die Deutsche Bank bereits im vergangenen Jahr Finanzunterlagen von US-Präsident Trump nach Aufforderung an die New Yorker Staatsanwaltschaft übermittelt. Trump selbst gewährt ja keinen Einblick in seine Bücher. Und die New York Times ist dieser Geschichte schon lange auf der Spur. Ihr Reporter David Enrich hat aus seinen Recherchen ein Buch gemacht, Dark Towers. Die Deutsche Bank, Donald Trump und eine Spur der Verwüstung heißt der deutsche Titel. Thilo Kössler stellt das Buch vor.
David Enrich heißt der Reporter, den die New York Times auf Donald Trump und dessen Geschäftsbeziehungen mit der Deutschen Bank angesetzt hat. David Enrich versucht seit Jahren, Licht in das Dunkel jener Kredite der Deutschen Bank zu bringen, die bis heute auch zwei Ausschüsse des Kongresses und den Generalstaatsanwalt von New York City beschäftigen. Warum? Weil die Deutsche Bank die Hausbank der Familie Trump und aller Firmen der Trump-Organisation ist. Der amerikanische Präsident steht noch immer mit etwa 300 Millionen Dollar bei dem Frankfurter Bankhaus in der Kreide. Er bekam die Kredite zu einem Zeitpunkt, als amerikanische Banken ihm wegen seiner Geschäftspraktiken schon längst keinen Cent mehr gaben. Das macht die Deutsche Bank zum Dreh- und Angelpunkt der Ermittlungen der Staatsanwälte. David Enrich nennt sie den Rosetta-Stein, also gewissermaßen den Decoder zum Verständnis des Firmenkonsortiums Donald Trumps.
I know that Deutsche Bank is increasingly viewed as the Rosetta Stone to understand Trump's finances.
Die Deutsche Bank ist im Besitz der Steuererklärungen, die Donald Trump der Öffentlichkeit vorenthält. Sie ist im Besitz der wesentlichen Finanzdokumente seiner selbst, seiner Familie und aller Beteiligten seiner Firmen. David Enrich sagte dem Deutschlandfunk im Mai letzten Jahres, dass der Kongress eine Menge aus den Bankunterlagen erfahren könnte.
If Deutsche Bank were to just hand over all of that to Congress and Congress were to disclose it publicly, we would undoubtedly learn a tremendous amount.
Zwei Fragen stehen im Mittelpunkt der Beziehungen zwischen Deutscher Bank und Donald Trump. Warum bekam Trump die Kredite, obwohl die Bank bereits schlechte Erfahrungen mit ihrem Großkunden gemacht hatte, weshalb Trump bei der Bank in Frankfurt bereits als persona non grata galt? Doch die fraglichen Kredite über insgesamt 350 Millionen Dollar wurden über die Private Equity Branch der Deutschen Bank in New York abgewickelt, zu Konditionen, für die sich Staatsanwälte und Kongress gleichermaßen interessieren. Ihr Verdacht lautet, dass Trump möglicherweise zahlungskräftige Bürgen aufbot. Waren es russische Oligarchen? Ist vorstellbar, dass Donald Trump von russischen Geldgebern abhängig ist? Auch David Enrich kann diese Frage nicht beantworten. Er habe keinerlei Belege für diese These gefunden, sagt er, was nicht heiße, dass sie nicht dennoch stimme.
We haven't found any, or at least I certainly haven't found any, and that doesn't mean it's not true.
Um Belege dafür zu liefern, dass diese These dennoch plausibel ist, zeichnet David Enrich den Weg der Deutschen Bank in den USA nach. Die Entscheidung, Ende der 1980er Jahre vom stolzen Nationalsymbol, wie Enrich schreibt, zum internationalen Player an der Wall Street zu werden, sei ein Paradigmenwechsel in der Geschäftspolitik gewesen. Zitat:
Bald schon stand sie in Konkurrenz zu den abgebrühten US-Investmentbanken, handelte mit Aktien und Anleihen und verhökerte komplexe Finanzprodukte aller Formen und Größen. Das Machtzentrum verlagerte sich von Frankfurt und Berlin nach London und New York.
Der Schritt auf das New Yorker Börsenparkett und in den Handel mit hochriskanten Papieren, Fonds und Derivaten sei mit einem dramatischen Kulturwechsel verbunden gewesen, schreibt David Enrich. Er ging einher mit Gier, Schlamperei, Hybris und Kriminalität, so wörtlich. Die Deutsche Bank
war bald in Geldwäscheskandale verwickelt, Steuerhinterziehung, Zinsmanipulation, Preismanipulation von Edelmetallen, Manipulation der Währungsmärkte, Bestechung von ausländischen Offiziellen, Bilanzbetrug, Verstoß gegen internationale Sanktionen. Die Liste ist endlos.
Dieser Kulturwandel ist untrennbar mit dem Namen Josef Ackermann verbunden. David Enrich erklärt diesen Banker aus dem schweizerischen Walenstadt quasi zur Nemesis der Deutschen Bank.
Nun waren es die Shareholder und allein die Shareholder, die wirklich zählten. Die Priorität bestand darin, kurzfristige Profite zu maximieren. Bald war es nicht ungewöhnlich für die Top-Trader, 30 Millionen Dollar Bonus am Jahresende einzustreichen.
Zu dieser Kultur der Geldvermehrung um jeden Preis gesellte sich Ackermanns Affinität zu Russland.
Wir müssen ein europäisches Haus bauen und Russland ist ein Teil davon, schwärmte Ackermann. In Wahrheit lockten Russlands schnell wachsende und wenig regulierte Märkte mit der Möglichkeit ungebremster Profite.
Die Deutsche Bank reüssierte nicht nur in New York, sondern auch in Moskau. und schreckte nicht vor illegaler Geldwäsche im Auftrag russischer Oligarchen zurück. Das trug der Bank später Strafzahlungen in Höhe von 670 Millionen Dollar ein. Diese Russland-Kontakte der Deutschen Bank sind ein Grund, weshalb hinter Donald Trumps Millionenkrediten russische Geldgeber vermutet werden. Die Hausbank Donald Trumps war führend im Russland-Geschäft und hatte sich immer wieder einmal darum bemüht, Zitat,
reiche Russen für die Trump-Projekte zu interessieren, zumindest laut Aussage der Leute, die an diesen Deals beteiligt waren.
Die Deutsche Bank, die Russland-Connection und die Trump-Kredite. Ist das das magische Dreieck bei der Aufdeckung der Trump-Finanzen und der gesamten Russland-Affäre? Standhaft verweigert der Präsident jede Einsicht in seine Unterlagen. Allerdings fällt bei der Lektüre dieser und anderer Passagen auf, dass David Inrich ein Problem mit seinen Quellen hat. Die Informanten bleiben in der Regel anonym. Nur auf eine einzige ehemalige Mitarbeiterin in der bankinternen Abteilung für Finanzdelikte in Jacksonville, Florida, kann sich Inrich namentlich berufen. Und auf Val Brooksmith, den Sohn eines ehemaligen Top-Traders und späteren Leiter seiner Schlüsselabteilung für das Amerika-Geschäft. Er hatte unter dubiosen Umständen Suizid begangen, aber jede Menge geschäftlicher Dokumente hinterlassen. Doch Val ist kein zuverlässiger Zeuge aus erster Hand. Er ist drogenabhängig, ein Aufschneider und Wichtigtuer. Und er treibt Handel mit den Dokumenten seines Vaters, die sich als nicht besonders ergiebig erweisen. Sie liefern aber doch Hinweise auf Geschäfte mit russischen Oligarchen, abgewickelt über die Bank of Cyprus in Strovolos bei Nikosia. Zypern ist gewissermaßen Russlands finanzieller Flugzeugträger in der EU. Und die Bank of Cyprus war bekanntermaßen eine Art Waschmaschine für unsaubere Gelder aus Russland. Bis zu Trumps Amtsantritt hieß der stellvertretende Chairman der Bank Wilbur Ross. Er ist heute Trumps Handelsminister. 2015 sorgte Ross dafür, dass ein Mann mit exquisiten Russland-Kontakten zum Chairman der Bank of Cyprus gewählt wurde, Josef Ackermann. David Inrich sieht diese Hinweise zwar, aber er geht der Spur nicht nach. Bleibt zu sagen, dass die Geschäftsbeziehungen mit Donald Trump für die Deutsche Bank spätestens mit dessen Wahl zum Präsidenten zu einer schweren Belastung geworden sind. Und Trumps verborgene Steuer- und Finanzunterlagen könnten noch rechtzeitig vor dem Wahltermin am 3. November zu einer Oktober-Surprise, einer unangenehmen Oktoberüberraschung für ihn werden. Dann hätte Donald Trump ein ernstes Problem. Und das Buch von David Inrich wäre nur noch Makulatur.
Thilo Kössler war das über David Inrich, Dark Towers. Die Deutsche Bank, Donald Trump und eine Spur der Verwüstung. Gerade auf Deutsch im Redline Verlag erschienen, übersetzt von Philipp Seedorf. 382 Seiten, 24,99 Euro. Wissenschaftler, Thinktanks, Hightech-Manager, Städteplaner oder Science-Fiction-Autoren entwerfen laufend Visionen von der Welt der Zukunft. Manches ist faszinierend, anderes zum Fürchten. Der Journalist Dirk Peitz geht diesen Plänen und Ideen auf die Spur. Sein Buch zum Thema heißt Fernblick, wie wir die Zukunft erzählen und ist seit heute im Handel. Angela Gutzeit stellt es vor.
Der Mensch sei ein radikal zur Utopie begabtes Wesen, meinte einst der Philosoph Ernst Bloch. Möglich werde das utopische Denken aber erst durch die radikalste Anti-Utopie, das Wissen vom Tod. Der Journalist Dirk Peitz beschäftigt sich in seinem Buch Fernblick mit diesem Spannungsverhältnis. Mit Bloch und Adorno verbindet ihn sein Interesse an der Fähigkeit unserer Spezies, eine mögliche Zukunft gedanklich vorwegzunehmen. Wichtig dabei die Erkenntnis, dass unsere Zukunftsträume immer zurückverweisen auf unsere unmittelbare Gegenwart, auf unsere Sehnsüchte, Ängste und Befangenheit im Hier und Jetzt, Stoff unzähliger Science-Fiction-Romane wie Filme aus der amerikanischen Traumfabrik. Obwohl Peitz zentrale philosophische Fragen zu Zukunft, Zeit, Utopie und Tod immer wieder in sein Buch einbindet, mit einem philosophischen Text im engeren Sinne haben wir es hier nicht zu tun. Der Autor präsentiert sich in seinem Buch als Reisender, der in 11 Kapiteln, nach den Stationen seiner Recherchen benannt, den Zukunftserzählungen unserer Zeit auf die Spur kommen will. Der Begriff Erzählungen ist dabei zentral. Damit meint er nicht nur Texte und Visionen. Erzählungen, so Peitz, können auch die Form von Produkten und technologischen Entwicklungen annehmen, wie sie in den Kaderschmieden der Welt, insbesondere in den USA, aber auch zunehmend in China, vorangetrieben werden.
Dieses Buch ist ein Bericht von diesen Reisen in die Zukunftserzählungen und von den Zukunftserzählern, die ich auf den Reisen getroffen habe. Es ist mein Blick in die Ferne.
Ein betont subjektiver Blick also, der die eigenen Beweggründe nicht ausspart. Peitz' Ausgangspunkt seiner Recherchen war das Silicon Valley im Süden Kaliforniens, die Schaltzentralen von Apple, Facebook und Google.
Nirgendwo sonst scheint der Blick so lange schon und so konstant weit nach vorn gerichtet zu sein wie im Silicon Valley, dem einen Ort auf der Welt, an dem seit knapp einem halben Jahrhundert die kühnsten Zukunftsvorstellungen in Produkte verwandelt werden, in physische und nicht physische. Die meisten haben keinen Erfolg. Die wenigen hingegen, die sich durchsetzen konnten, haben die Welt verändert. Der Personal Computer, das Internet, die sozialen Medien, das Smartphone.
Lange Zeit seien deren Erzählungen von der permanenten Zukunft, wie sie sich bei Apple in der Erfindung von Geräten manifestiere oder bei Facebook in der weltweiten sozialen Verknüpfung, ein ungebrochenes Erfolgsmodell gewesen. Dirk Peitz verbindet in seinen Kapiteln Eindrücke von futuristisch wirkenden Konzerngebäuden mit Passagen wörtlicher Rede seiner Gesprächspartner aus Wissenschaft und Technik und zahlreichen Verweisen auf Science-Fiction-Literatur. Science-Fiction und Zukunftstechnologie, so legt der Autor nahe, sie bedingen einander. Das ist durchaus unterhaltsam und informativ. Aber manches Mal neigt der Autor zu einer kuriosen Distanzlosigkeit. So zum Beispiel, wenn er von seinem Treffen mit Max Moore in Arizona erzählt. Max Moore ist einer der führenden Köpfe der Alcor Life Extension Foundation. Der Mann hat sich der Kryotechnologie verschrieben. Über 160 zahlungskräftige Kunden haben sich hier bislang nach ihrem Ableben einfrieren lassen, nebst etlichen Hunden, um, so die Hoffnung in ferner Zukunft, in digitaler Form in der Cloud oder sogar leibhaftig wieder zum Leben erweckt zu werden. Für Peitz eine reizvolle Utopie.
Nicht tot sein zu wollen, sich für eine selbstbestimmte Wiedererweckung des Selbst ohne absehbare Form zu entscheiden, statt sich der Ungewissheit auszusetzen, ob es ein Leben nach dem Tode im Himmel, Paradies oder durch Wiedergeburt gäbe. Das erscheint mir mutig, imponierend und absolut nachvollziehbar.
Mit dem Nebeneffekt, so räumt Peitz ein, dass die Unsterblichkeit das Ende aller Utopien bedeuten würde, möglicherweise aber auch wegen Überfüllung das Ende der Erdbesiedlung. Was zum nächsten, allerdings genialen Phantasten führt, zu Elon Musk und seiner Weltraumfirma SpaceX in Los Angeles. Musk, der Milliardär und Tesla-Unternehmer, ist für Peitz wohl der faszinierendste Geschichtenerzähler unter den Zukunftsapologeten. Musk will die Erde vor dem ökologischen Kollaps retten. Für den Fall, dass das nicht klappt, bastelt er gerade an einem Notausgang, die Besiedlung des Mars, um unsere Spezies in eine multiplanetare zu verwandeln. Zukunftsideen, eine Gemengelage von Fiktion und technischem Know-how, treiben Entwicklungen voran, so kann man den Autor verstehen. Aber wohin? Und ist unser gewohntes Denken auf einem Zeitstrahl von hier nach dort überhaupt zukunftsträchtig? Müssen wir nicht komplexer denken, wie es am ehesten die Chinesen tun, sehr erfolgreich zum Beispiel auf den Gebieten der Kommunikations- wie Militärtechnologie, wie der Autor in einem eigenen Kapitel ausführt? Und verweisen Zukunftserzählungen, siehe Bloch und Adorno, nicht vor allen Dingen auf die mittlerweile übermächtigen Probleme in unserer unmittelbaren Gegenwart? Wichtige Fragen und Überlegungen, die Dirk Peitz in seinem Buch immer wieder streift. Dabei halten sich Faszination und Nachdenklichkeit auf durchaus sympathische Weise die Waage. Als das Buch fertig war, schreibt Peitz, kam die Corona-Krise. Kein Reisen mehr, sondern Stillstand. Und plötzlich, eingesperrt zwischen unseren vier Wänden, wären wir uns für einen Moment wieder der Vergeblichkeit unseres Abstrampelns bewusst geworden, unseres Seins zum Tode. So müsste es aus uns heraus heideggern, schreibt Dirk Peitz, wären wir nicht im nächsten Augenblick schon wieder bei Twitter.
Angela Gutzeit besprach Dirk Peitz, Fernblick, wie wir uns die Zukunft erzählen. Im Surkamp Verlag erschienen, 320 Seiten, 16 Euro. Wer in Argentinien einen Sachbuch-Bestseller landen will, muss ein Buch über die Gewalt und leidvolle jüngere Vergangenheit des Landes schreiben. Gewalt und Gegengewalt prägten die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in dem Land. Militär, Polizei, Guerillagruppen sowie rechte Todesschwadronen waren dafür verantwortlich. Die Menschen in Argentinien fragen Bücher über diese Zeit nach. Sie wollen sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Der aktuelle politische Bestseller heißt Aramburu. Die Journalistin Maria O'Donnell schreibt über den Mord am gleichnamigen General Aramburu 1970, also vor 50 Jahren. Denn das war der Gründungsakt der peronistischen Guerillagruppe Montoneros, die in den 70er Jahren erheblich dazu beitrug, dass die Gewalt eskalierte. Victoria Eglau mit den Einzelheiten.
Der argentinische General Pedro Eugenio Aramburu hatte noch den Schlafanzug an, als am Morgen des 29. Mai 1970 zwei junge Männer in Militäruniformen an seiner Wohnungstür in Buenos Aires klingelten. Die bewaffneten Männer, die den 67-Jährigen in einem Auto wegbrachten, entpuppten sich als Mitglieder einer bis dahin unbekannten Guerilla-Gruppe. Drei Tage später erschossen sie Aramburu.
An das Volk der Nation. Die Führung der Montoneros gibt bekannt, dass heute um 7 Uhr Pedro Eugenio Aramburu hingerichtet worden ist. Möge sich Gott unser Herr seiner Seele erbarmen.
So informierte die Organisation am 1. Juni 1970 die argentinische Öffentlichkeit über ihre Tat. Das Bekennerschreiben endete mit den Worten:
Perón oder Tod. Es lebe das Vaterland. Montoneros.
Der Mord an General Aramburu machte die Montoneros auf einen Schlag berühmt. Er war das Gründungsverbrechen der Gruppe, die in den folgenden Jahren noch zahlreiche weitere Entführungen, Anschläge und Morde begehen sollte.
Mit Anfang 20, während andere junge Menschen ihres Alters und aus ihren sozialen Kreisen studierten, hatten sich die Montoneros vorgenommen, die Geschichte gerade zu biegen,
schreibt Maria O'Donnell. Die Montoneros sahen sich als Rächer jener Peronisten, die Aramburu einst verfolgt hatte. Er und andere konservative Militärs hatten 1955 den autoritären, aber demokratisch gewählten Präsidenten Juan Domingo Perón gestürzt. Aramburu regierte fast 3 Jahre lang diktatorisch und verbot den Peronismus mit seinen Millionen von Anhängern. Den Leichnam der von den Armen verehrten Evita ließ Aramburu außer Landes bringen und fast 30 Peronisten wurden unter seinem Regime umgebracht. Als 15 Jahre später die Montoneros beschlossen, für jene Morde Vergeltung zu üben, herrschte in Argentinien erneut eine Diktatur. Der Peronismus war immer noch verboten und agierte im Verborgenen.
Der große Eindruck, den der Mord an Aramburu hinterließ, verschaffte den Montoneros Legitimität. Im Geheimen freuten sich die jungen Leute aus der Mittelschicht, die Arbeiterfamilien und die peronistischen Widerstandsgruppen über den Tod jenes Mannes, der den Peronismus verboten hatte.
In einer Zeit, in der vielerorts in Lateinamerika revolutionäre Bewegungen kommunistischer Prägung entstanden, waren die Montoneros als peronistische Guerilla ein Sonderfall. Die Gründer stammten aus dem katholischen Milieu und waren von der Befreiungstheologie beeinflusst. Als Perón 1955 aus dem Amt gejagt wurde, waren die Montoneros Kinder gewesen. Durch den Mord an Aramburu erlangten sie von jetzt auf gleich politischen Einfluss. Perón selbst empfing Vertreter der Guerilla in seinem Exil in Madrid.
Um aus der Ferne die Kontrolle über seine heterogene Bewegung zu behalten, verfolgte Perón die Strategie, alle Sektoren zu unterstützen. Also hieß er auch diese respektlosen jungen Leute willkommen, die ihm bis dahin unbekannt gewesen waren.
Die Gewalttaten der Montoneros und anderer revolutionärer Gruppen trugen zur Destabilisierung der argentinischen Militärregime bei. Schließlich wurden freie Wahlen ausgerufen. Perón durfte aus dem Exil zurückkehren und wurde im September 1973 noch einmal Präsident. Sein Flirt mit den Guerilleros dauerte allerdings nicht lang. Rasch übte der gealterte Politiker den Schulterschluss mit dem rechten Flügel seiner Bewegung. 1974 starb Juan Domingo Perón und die enttäuschten Montoneros gingen erneut in den Untergrund, verübten Terrorakte. Nach dem Militärputsch im März 1976 fielen tausende Mitglieder und Sympathisanten der Guerilla-Gruppe dem Staatsterrorismus zum Opfer, wurden gefoltert und ermordet. Die Journalistin Maria O'Donnell hat in Aramburu ein, wie sie sagt, unbequemes historisches Ereignis aufgearbeitet. Das politische Verbrechen, das das Land gespalten hat, lautet der Untertitel ihres Buchs. Dass es in Argentinien auf so großes Interesse stößt, liegt wohl daran, dass die Ermordung Aramburus auch heute noch ganz unterschiedlich interpretiert wird.
Da bleibt eine Spannung. Für die einen war er Opfer und für die anderen ein Täter.
Nicht nur der Fall Aramburu, das ganze Kapitel politisch motivierter Gewalt der 1950er bis 80er Jahre spaltet die argentinische Gesellschaft bis heute. Die einen sehen die Montoneros schlicht und einfach als Mörder. Für die anderen legitimierte das Ziel einer sozial gerechteren Gesellschaft ihre Taten. Die Buchautorin hat mit Vertretern beider Lager gesprochen. Unter anderem mit dem Sohn General Aramburus, aber auch mit dem früheren Guerilla-Chef und Mitgründer Mario Firmenich, der den Mord relativierte.
Als ich Firmenich nach Aramburu fragte, erwähnte er sogleich die Bombardierung der Plaza de Mayo im Jahr 1955, bei der mehr als 300 Zivilisten starben. Firmenich wollte klarstellen, dass nicht allein die Montoneros für die politische Gewalt in Argentinien des 20. Jahrhunderts verantwortlich waren, sondern dass diese viel früher begonnen hatte.
Maria O'Donnell hat für Aramburu viele aufschlussreiche Zeitzeugeninterviews geführt, Archive und historische Dokumente ausgewertet. Die spannend erzählte Geschichte ist mit makabren Details gespickt. So entführten die Montoneros Aramburu zweimal. 1974 stahlen sie den Sarg mit seiner Leiche vom Recoleta-Friedhof in Buenos Aires. Die peronistische Untergrundgruppe erreichte, was sie bezweckt hatte. Evitas einbalsamierter Körper, den Aramburu nach Italien hatte schaffen lassen, wurde nach Argentinien zurückgeholt. Heute ruhen beide, Aramburu und Eva Perón, auf dem Recoleta-Friedhof.
Victoria Eglau besprach Aramburu von Maria O'Donnell. Untertitel El crimen político que dividió al país, auf Deutsch ein politisches Verbrechen, das das Land spaltete. Das Buch ist derzeit nur auf Spanisch erhältlich, im Verlag Planeta erschienen, Umfang 384 Seiten, hier als E-Book für 10,99 Euro zu erhalten. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um den Sozialstaat gehen. Weniger ist mehr, lautet die These des Finanzwissenschaftlers Ronny Schöb zu diesem Komplex. Dann also bis nächste Woche. Am Mikrofon war Katrin Stöbesand. Vielen Dank fürs Lauschen.